So, ihr Lieben, ich habe heute Morgen eine Stelle aus der Bibel mitgebracht für uns, die ziemlich herausfordernd ist, und zwar Matthäus 16, Vers 24 bis 25, wenn ihr gerade mal hier die PowerPoint anschmeißen könnt. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne selber in eurer Bibel nachlesen. Es geht heute um das Thema unter Spannung, über Hingabe und Selbstaufgabe. Unter Spannung. Spannung im Sinne von zwei Polen. Ich zeichne jetzt mal hier auf die Flipchart zwei verschiedene Pole, wo eine Spannung zwischen diesen zwei Polen herrscht. Und diesen einen Pol, über den ich heute sprechen will, den nenne ich Selbstaufgabe. Ja? Selbstaufgabe. Und den anderen Pol nenne ich Hingabe. Wo du jetzt denkst, hä? Spannung? Widerspricht sich das? Ja oder nein? Und bevor ich da jetzt noch tiefer reingehe, bete ich jetzt noch mit uns. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Moment heute Morgen hier beim CVDM Stuttgart. So schön, dass ich hier sein darf. Und ich danke dir für uns alle, für unsere Herzen, für das, was du vorbereitet hast heute für uns. Und ich bete jetzt, dass du uns allen das Herz öffnest. Gib uns ein Wort vom Himmel. Vater, wir beten zusammen, Herr, dass du uns veränderst. Wir beten, dass wir heute nicht noch mehr Informationen irgendwie in unseren Köpfen speichern, sondern dass dieser Moment, dieser Vormittag wirklich auch lebensverändernd und lebensweisend sein wird. Ich bete also, dass du durch deinen Heiligen Geist an uns arbeitest, Herr. Und das, was auch immer geschieht, heute durch diese Predigt, wenn du hier sprichst, Herr, dass es zu deiner Ehre geschieht. Dass wir dich dadurch noch besser kennen und lieben lernen. Amen. Ich lese euch die Stelle vor in Matthäus 16. Machst du mal eine Folie weiter. Ab Vers 24 und 25. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Jesus stellt hier in dieser Bibelstelle eine Bedingung. Und zwar eine Bedingung daran, wenn jemand mit ihm unterwegs sein möchte. Er sagt, verleugne dich selbst. Hier, dieser eine Pol, den ich hier angezeichnet habe, Selbstaufgabe, Selbstverleugnung. Und ich möchte mit euch heute Morgen jetzt einfach mal in diese Bibelstelle hineintauchen, dass wir uns das mal genau anschauen, ja, so ein bisschen so in unserem Kopf das Ganze gedanklich sezieren. Was sagt uns Jesus hier? Was will er uns eigentlich sagen? Und darum schauen wir uns als allererstes mal diesen einen Punkt an. Was bedeutet eigentlich verleugnen, sich selbst verleugnen? Ja? Und wo finden wir das in der Bibel an einer anderen Stelle vielleicht auch? Es gibt ein Beispiel, das ist eigentlich ein ziemlich schlechtes Beispiel. Machst du mal eine Folie weiter. Und zwar Petrus. Petrus, der gesagt hat, Jesus, für dich gehe ich in den Tod. Ja? Petrus war der hat es einmal zu Jesus gesagt, ich bin bereit, mit dir auch in den Tod zu gehen. Und dann gab es die eine Situation, ja, Jesus wurde festgenommen und Petrus war mit ein paar anderen Leuten in diesem einen Hof dort um ein Lagerfeuer rum. Und da plötzlich spricht ihn eine Person an und sagt, du warst doch auch mit Jesus unterwegs. Und da sagt Petrus, den kenne ich nicht. Von dem habe ich noch nie gehört. In diesem Moment packt ihn die Angst. Ja? Petrus, der davor total mutig war und total übermütig gesagt hat, ja klar, für Jesus gehe ich mit in den Tod. In dem Moment plötzlich sagt er, ich kenne den gar nicht, den Jesus. Und das macht er dreimal hintereinander. Also ist Petrus in dem Moment wichtiger, was die Leute über ihn denken, Ihm ist es wichtiger, wie er dasteht vor Leuten und dass er nicht irgendwie verletzt wird, vielleicht körperlich, vielleicht mit Worten, als die Wahrheit zu sagen. Ja, die Wahrheit wäre ja eigentlich, ja stimmt, ich war auch 3 Jahre mit dem da unterwegs, der da vorne gerade angeklagt wird. Also kann man sagen, was Jesus von uns möchte, kann man so durch diese Stelle auch deuten, was Selbstverleugnung bedeutet, ist, dass wir in dem Moment, wo wir ja eigentlich das natürliche Bedürfnis haben, vielleicht uns selbst zu erhalten, uns selbst zu schützen, uns gegen diesen Impuls zu entscheiden. Das ist krass, oder? Also der natürliche, wir Menschen sind ja so, der natürliche Drang in uns ist ja Selbsterhaltung. Wir wollen uns schützen. Wir wollen ja nicht, dass uns jemand irgendwie wehtut. Das ist ja irgendwie in uns angelegt, ja? Das ist ja schon bei Kindern so. Und Jesus sagt also, verleugne dich. Also gegen diesen Impuls, wenn du mir nachfolgen willst. Jetzt haben wir noch ein gutes Beispiel, machen wir eine Folge weiter. Ja, in meinen Comics ist das immer Jesus, der mit der Mütze und der langen Nase. Jesus im Garten Gethsemane. Ich habe euch eine These heute Morgen mitgebracht. Wisst ihr, ich glaube, Jesus wollte gar nicht am Kreuz sterben. Er hat nämlich da in diesem Gebet im Garten Gethsemane, bevor er gekreuzigt wurde, ja, bevor er verhaftet wurde, kurz davor hat er gebetet und in der Bibel, in den Evangelien lesen wir, was er gebetet hat. Und er hat gesagt, Gott, wenn es möglich ist, dann lass mich nicht am Kreuz sterben. Dann soll dieser Kelch an mir vorüberstehen. So steht es in der Bibel. Ja. Aber eigentlich sagt er damit, ich will gar nicht am Kreuz sterben und dann, aber nicht mein Wille, sondern der Deine soll geschehen. Und das ist ein gutes Beispiel für Selbstverleugnung. Jesus ordnet sich Gott unter. Das bedeutet, sich zu verleugnen. So, jetzt haben wir das geklärt, Verleugnung. Jetzt ist die nächste Frage in diesem Vers in Matthäus. Was bedeutet eigentlich dieses Kreuz? Ja, Jesus hat ja gesagt, wer mir nachkommen will, verleugne sich selbst, haben wir geklärt. Und jetzt nehme sein Kreuz auf sich, sein Kreuz. Ich habe mal nachgeschaut, im Griechischen, da steht tatsächlich sein Kreuz, also dritte Person Singular. Also nicht das Kreuz von Jesus, sondern dein Kreuz. Jesus sagt, du sollst dein Kreuz tragen. Du sollst also nicht irgendwie dir ein Holzkreuz, ja, wenn du Zimmermann bist, irgendwie basteln und dann durch Stuttgart schleifen. Nee, das hat Jesus schon gemacht, sondern du sollst dein persönliches Kreuz tragen, glaube ich. Das ist das, was Jesus da sagt. Das heißt, jeder von uns trägt auch ein anderes Kreuz. Ja? Und das heißt also für mich, so mal auf Neudeutsch, wenn du im Club von Jesus sein willst, ja, wenn du sagst, okay, ich möchte, du gehst da hin und sagst, das bedeutet Christ sein, Jesus nachfolgen, ich möchte da rein, dann musst du an der Tür einen Preis bezahlen. Du kommst da nicht kostenlos rein. Ja? Wer Jesus nachfolgen will, muss also an der Tür einen Preis bezahlen. Und jetzt ist die Frage, was kann das für ein Preis sein? Was bedeutet dieses Kreuz? Und ich glaube, das ist für jeden was anderes. Das kann beispielsweise sein, dein Ansehen, dein Ruhm, deine Anerkennung vor anderen Menschen. Denn in manchen Kreisen ist es ein Nachteil, wenn die Leute wissen um dich herum, dass du zu Jesus gehörst. Oder auch deine logischen Überzeugungen. Ja? Dass du entgegen deinem Verstand sagst, okay, ich glaube jetzt an den und setze alles auf diese eine Karte, auf diesen Menschen Jesus, den ich noch nie gesehen habe. Und Nachfolge ist auch manchmal, und die Bibel, ja, und was wir da lesen, ist auch manchmal wirklich unlogisch. Ja, ich meine, an einer Stelle in Johannes 6 sagt Jesus zu den Menschen, zu den Juden, sagt er, esst mein Fleisch, trinkt mein Blut, dann werdet ihr ewig leben. Und er hat es nicht aufgelöst, er hat es einfach so stehen lassen. Müsst ihr euch mal vorstellen, in der Kultur, wo Kannibalismus ja mit dem Tod bestraft wird. So war das damals. Und sowas ist doch echt ganz schön unlogisch. Also deine logischen Überzeugungen an manchen Stellen zu sagen, hey, ich verstehe es nicht, aber das könnte der Preis sein, die aufzugeben an manchen Stellen, nicht immer. Oder auch dein Streben nach Reichtum. Jesus fordert an vielen Stellen in der Bibel auf, dass wir uns nicht absichern in unserem Leben, dass wir uns nicht auf unsere Ersparnisse verlassen und nicht großzügig leben. Also das könnte beispielsweise ein Preis sein. den wir zahlen müssen, wenn wir nachfolgen wollen. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das Wort Leben? Ja, also Jesus hatte gesagt, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Leben bedeutet, auch wieder im Griechischen, habe ich mal geguckt, Psyche. Das Wort Psyche. Und Psyche heißt, kann bedeuten Seele oder aber auch deine innersten Überzeugungen, auch dein Körper. Also sein Leben zu verlieren heißt damit, deine innersten Überzeugungen, deine Wertvorstelle Jesus unterzuordnen und seinen Wertvorstellungen. Es kann aber auch heißen, und das ist, ich sag mal, die krasseste Form von Nachfolge, wenn es drauf ankommt, dein Leben zu lassen, statt Jesus zu verleugnen. Und das ist natürlich eine Realität, mit der sind wir jetzt eher nicht so konfrontiert hier in Deutschland. Aber wenn ihr euch ein bisschen damit auseinandersetzt, wisst ihr, dass viele, viele Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen von Brüdern und Schwestern, anderen Christen auf der Welt, genau damit konfrontiert sind, nämlich mit diesem Preis, die genau wissen, wenn ich Christ werde, dann kann es sein, dass ich mein Leben dafür lassen muss. Ja? So, wo man sagen muss, hey, in Deutschland ist eigentlich schön, dass wir eigentlich diesen Preis normalerweise hoffentlich nicht zahlen müssen. Jetzt ist die Frage, da gehen wir jetzt noch ein bisschen mehr drauf ein, auf diesen Bibeltext, zu wem spricht Jesus eigentlich hier an dieser Stelle? Ich habe euch vier verschiedene Menschengruppen, Menschentypen mitgebracht, wo ich glaube, die Leute adressiert Jesus mit dieser Bibelstelle. Machen wir eine Folie weiter. Die erste, das ist die Anne. Ich würde mal sagen, Anne, die steht für so eine Personengruppe an Menschen, zu denen Jesus spricht, komm und folge mir nach. Ja, und die Anne ist so eine, die sagt, nee, ich will das nicht. Ich bin nicht bereit, diesen Preis zu zahlen. Ich lebe für meine Karriere. Ich spende nie Geld an den CVM Stuttgart. Ich engagiere mich auch nicht ehrenamtlich im CVM Stuttgart. Ich will so viel wie möglich feiern. Ja? So, ich will Autos, Party, Glamour und so weiter. Das ist so die eine Personengruppe, die Jesus anspricht. Die zweite Gruppe, machen wir eine Folie weiter, das sind die Julias. Ja? Julia, das ist so eine, die sagt, nee, ich möchte nicht so sein wie Jesus, ich möchte nicht so sein wie Anne. Ja? So, ich möchte besser sein als Anne. Und Jesus sagt, Julia, komm, folge mir nach. Aber Julia möchte noch nicht. Julia möchte erstmal sich um sich selbst kümmern, sich selbst absichern und dann sich um andere kümmern. Ja? Also Julia sagt so, ich möchte erstmal so ein passives Einkommen haben und dann, wenn ich abgesichert bin, dann erst kümmere ich mich mal um andere und arbeite mal in der Jungschar mit hier im CVM Stuttgart oder so. Aber ich sag euch, wer so denkt, der ist auf dem Holzweg. Weil so Menschen wie Julia, die sagen, erstmal ich und dann Jesus oder dann andere Menschen, ja, die denken ja so dieses so, ja genau, ich erstmal, wenn ich safe bin, erstmal, wenn ich sicher bin, wenn alles abgesichert ist, dann erst kümmere ich mich mal um andere. Aber die Wahrheit ist, wenn du nicht jetzt schon, da wo du heute bist, großzügig bist und ein Geberherz hast, dann wirst du es auch nicht, wenn du ein passives Einkommen hast, haben. Die nächste Menschengruppe, mach mal eins weiter, das ist der Uwe. Der Uwe, das ist ganz interessant. Ich glaube, ich behaupte, das betrifft viele Menschen von uns. Uwe möchte besser sein als Julia. Uwe ist so einer, er findet Jesus richtig gut. Ja? Er will sehr viel nachdenken über Theologie. Uwe ist so auch einer, der ist sehr intellektuell veranlagt. Ja? Und er separiert so seinen Glauben so innerlich irgendwie so, ja. Er sagt so, ja, Sonntagmorgens, wenn ich hier im Gottesdienst bin, hier im CVM Stuttgart, so, ja, ah, das ist toll und so, da werde ich auch so angesprochen, ja, das ist so der Uwe so, und dann auch im Hauskreis, ja, ich weiß nicht, wie die Hauskreise bei euch heißen, so Donnerstagabends oder sonst irgendwann, ja, da ist er immer so, so vertieft in intellektuelle, geistliche, gute Gespräche, aber Freitagabends, da lässt Uwe die Sau raus. Weil Uwe ist so einer, der sagt, ich separiere mich selbst. So mein Kopf, ja, mit meinem Denken gehöre ich Jesus an, aber mein Körper gehört irgendwie nicht so dazu. Er ist nicht ganzheitlich Jesus verschrieben. Und ich glaube, dass tatsächlich diese Denkweise in manchen von uns vorhanden ist, vielleicht sogar in allen. Weil das ist eine Denkweise, die stark griechisch geprägt ist von den griechischen Philosophen, die irgendwann mal gesagt haben, wir teilen den Menschen ein nach verschiedenen Disziplinen. Also wir gucken den Menschen nicht mehr als ganzen Menschen an, sondern wir gucken mal den Körper nur an, wir gucken mal nur die Seele an, wir gucken nur mal den Geist an. Ja? So, wir können irgendwie uns abtrennen. Wir sind intellektuell Christen, aber alles andere, unser kompletter anderer Lebensstil oder unser Alltag hat überhaupt nichts damit zu tun. Und wisst ihr, wir wissen ja alle, die Bibel, ja, und die ganze Kultur der Bibel und so weiter, der Sprachgebrauch, das kommt ja alles von den Juden, von den Hebräern. Und die denken ganz anders. Ein Jude sieht den Menschen immer als Ganzes, ganzheitlich, wo die Dinge zusammenhängen. Ja? Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann ist das auch wirklich die Wahrheit. Wir können uns selbst nicht trennen. Eine Sache in uns beeinflusst immer die andere. Wenn du körperlich krank bist oder irgendwas ist, dann beeinflusst es dich seelisch und geistlich und andersrum. Wenn du eine seelische Not hast, dann beeinflusst es dann auch deinen Körper. Du kannst nicht einfach sagen, ich trenne mich irgendwie, sondern wenn du Jesus nachfolgst, dann mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft, also mit deinem Körper. Die letzte Personengruppe, die ich euch mitbringe, mach mal eine Folie weiter, das ist der Andi. Der Andi, das ist so einer, der will in allen Dingen maßhaltig sein. Ja? Nur nicht zu extrem in eine Richtung. Und ich glaube, davon sind wahrscheinlich wir alle irgendwie betroffen. Diese Denkweise der Maßhaltigkeit kommt auch wieder von der Philosophie von, habt ihr bestimmt schon mal gehört, Aristoteles. Aristoteles hat gelebt vor Christus, 384 bis 324 vor Christus. Mach mal eine Folie weiter. Und der hat einen ganz interessanten Satz geprägt oder eine Denkweise. Und zwar, er hat gesagt, schau, dass du immer als guter Bürger den goldenen Mittelweg findest. Das hat Aristoteles geprägt. Und ich behaupte, Aristoteles sitzt zu manchen Teilen in allen unseren Köpfen, in unserer Kultur. Wir reden ja heute über Spannung. Ja? So, man hat hier verschiedene Pole irgendwie. Und Aristoteles, der hat irgendwie so gesagt, es gibt einen Mittelweg. Also die Möglichkeit, dass wir irgendwie so ja, zwischendurch kommen, zwischen dieser Spannung. Und vielleicht hat er ja eine Antwort für uns. Aristoteles zum Beispiel, der hat ein paar ganz interessante Sachen gesagt. Ja? Der hat gesagt, mach mal eine Folie weiter. Der hat gesagt, also wenn du als Bürger, ja, wenn du als Bürger so den goldenen Mittelweg finden willst, dann sei nicht geizig. Ja? Sei aber auch nicht verschwenderisch mit deinem Geld, sondern sei großzügig. Oder er hat auch gesagt, wenn es ums Thema Alkohol geht, er hat gesagt, besauf dich nicht, trink aber auch nicht gar keinen Alkohol, sondern mäßige dich. Oder er hat zum Beispiel an die Soldaten hat er gesagt, hat er denen den Tipp gegeben, wenn du in den Krieg gehst, dann sei nicht feige, versteck dich nicht. Ja? Sei aber auch nicht tollkühn, also renn nicht einfach so alleine irgendwie gegen den Gegner an, sondern sei mutig, find also den goldenen Mittelweg. Und ich finde es so spannend, weil wenn wir so diese Sachen hören, diese Beispiele von Aristoteles, ja, den goldenen Mittelweg zu finden, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das höre, denke ich so, oh ja, das ist ja irgendwie ganz, ja, genau. So, genau so, das ist doch irgendwie gut. Also kann man doch eigentlich nichts daran aussetzen, an dem, was er sagt. Aber das Problem ist, wenn wir mal genau schauen, uns mal durchlesen im Neuen Testament, was Jesus für Ansprüche an uns Menschen stellt, merken wir ziemlich schnell, das funktioniert nicht in der Nachfolge Christi. So wie Aristoteles es vorschlägt, kann sowieso jeder. Ja? Für mich ist das so ein bisschen so Reinhäusle, guter Bürger irgendwie, Hund und einmal im Jahr in Urlaub. Und ehrlich gesagt machen wir das ja alle mehr oder weniger so ein bisschen. Ich finde, das, was Aristoteles hier auch irgendwie vorschlägt, ist so ein bisschen so, ich nenne das so das Erika-Mustermann-Bild. Mach mal eine Folie weiter. Ja? Jeder kennt dieses Gesicht und Sie ist total unrelevant. Jeder kennt sie, aber niemand weiß, wer sie ist, wofür sie steht, ja, was ihr wichtig ist. So. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was Aristoteles vorschlägt. Guck, dass du ja nicht zu extrem wirst. Ja? Aber was ist, wenn Jesus zu dir sagt, wie zu dem reichen Jüngling in der Geschichte im Neuen Testament, sagt, hey, gib du dein ganzes Geld her und komm und folge mir nach. Freunde von uns, die waren jetzt gerade 7 Jahre lang, waren die mit 2 kleinen Kindern Missionare unter Muslimen. Die sind jetzt erst zurückgekommen vor ein paar Monaten nach Deutschland, wo man sich zum Beispiel die Frage stellen könnte, wow, mit 2 kleinen Kindern unter Muslimen, Missionare, das ist auch ganz schön extrem. Weil was ist, wenn denen was passiert? Was ist, wenn denen was angetan wird? Ist ja auch schon ein bisschen so fast Kindeswohlgefährdung. Also den Anspruch, den Jesus an seine Nachfolge im Neuen Testament stellt, ist, dass wir manchmal extreme Entscheidungen treffen, die uns was kosten. Und die Christen in der Geschichte haben Jesus oft beim Wort genommen. Und genau das hat sie bekannt gemacht. Ich möchte euch mal kurz mit reinnehmen in einen Brief, den ein Bischof aus Alexandrien, also aus Ägypten, geschrieben hat, als damals, 260 nach Christus, die Pest in Ägypten, in Alexandrien wütete. Ganz kurz zur Pest, ja, wenn ihr das nicht wisst, die Pest war eine hochgradig ansteckende Krankheit. Wenn du jemanden berührt hast, der mit der Pest infiziert war, in einer Woche warst du tot. Also 7 Tage und dann war vorbei. So, ja. Also die Pest hat wirklich ganze Landstriche komplett leer gefegt in der Zeitgeschichte. Und in Alexandrien wütete die Pest in der großen Stadt. Es gab dort viele Menschen und es gab dort auch Christen. Und der Bischof, der heißt Dionysios, der schrieb in einem Brief, ich lese euch mal vor, da die meisten unserer Brüder, also damit meint er die Christen, in übermäßiger Liebe und Freundlichkeit sich selbst nicht schonten und aneinander hingen, furchtlos sich der Kranken annahmen, sie sorgfältig pflegten und ihnen in Christus dienten, starben sie gleich diesen freudigst dahin, angesteckt vom Leide anderer, die Krankheit der Mitmenschen sich zuziehen, freiwillig ihre Schmerzen übernehmend. Auf solche Weise schieden aus dem Leben die tüchtigsten unserer Brüder, Presbyter, Diakone und Laien, weil sie die Leiber der Heiligen auf ihre Arme und ihr in ihren Schoß nahmen, ihnen die Augen zudrückten und den Mund schlössen, sie auf die Schulter luden und unter herzlichsten Umarmungen und nach Waschungen und Bekleidungen bestatteten, erfuhren sie kurz darauf dieselben Dienstleistungen, wobei die Überlebenden stets an die Stelle derer traten, die vorausgegangen waren. Ganz anders war es bei den Heiden. Sie stießen die, welche anfingen, krank zu werden, von sich, flohen von ihren Teuersten, warfen sie halbtot auf die Straße und ließen ihre Toten unbeerdigt wie Schmutz liegen. Da gab es einen Unterschied zwischen den Christen und den Heiden. Die Christen, die bereit waren, selbst zu sterben, indem sie die pestinfizierten Brüder und Schwestern, andere Christen, sich um die gekümmert haben. Ein Theologe, der heißt Lofink, der hat zu diesem Text hat er geschrieben, der moderne Christ pflegt angesichts solcher Texte zu sagen, ach, sowas, man darf nicht so allgemeiner, das ist Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt immer Christen, die versagen und es gibt auch immer Nicht-Christen, die sind sehr vorbildlich. Nicht selten sind sogar die Nicht-Christen viel besser als die Christen. So etwa läuft heute ein stereotypes christliches Argumentationsschema, das schon fast zum Predigtschema avanciert ist. Den verbreiteten christlichen Minderwertigkeitskomplex verrät es überdeutlich. Ich habe eine Frage heute Morgen mitgebracht an dich. Wie geht es dir, wenn du sowas hörst? Also ganz ehrlich, mich fordert das extrem heraus. Ja, ich merke, dass Jesus so ganz anders denkt als Aristoteles. Aber unsere Geschichtsbücher, ihr Lieben, erzählen nicht von Erika Mustermann, ja, die nach Aristoteles immer den goldenen Weg gefunden hat, sondern von Menschen, die auch mal aufs Ganze gegangen sind, die bereit waren, auch mal für was einzustehen und allen voran natürlich der Zimmermann in Sandalen, nachdem die Welt ihre Zeitrechnung festgelegt hat. Also wie geht's dir damit? Wann kostet dich, Nachfolge, auch mal einen Preis, der so hoch ist, dass du dir selbst was verbaust im Leben. Vielleicht Chancen beruflich, Gesundheit, Erfolg, Karriere, keine Ahnung. Wann darf dir Nachfolge auch mal wehtun? Und wenn wir das jetzt alles hören, ich merke schon an der Stimmung im Saal, ja, das hört sich auch alles so ein bisschen krass an. Wir denken so, boah, okay, wow, ja, wow. I don't know, kann ich das? Dann stellen wir uns doch schnell die Frage, gibt es da auch irgendwie was zu gewinnen? Also gibt es da auch irgendwie was Tolles? Ja? Jesus verspricht in dem Vers, wer sein Leben verliert, der wird es finden. Ja? Mach nochmal eins zurück, kurz, dazu kommen wir gleich. Wer sein Leben verliert, der wird es finden. Geht es darum, wenn er sagt, okay, wer sein Leben verliert, der wird es finden. Ah, okay, also wenn ich einen Preis bezahle für Jesus, ja, so ein bisschen, so ein Automat, ja, also ich stecke da oben irgendwie was rein und unten kommt dann was raus, irgendwas Tolles, ja, so von wegen, dann werde ich ja doch am Ende schön und reich und wie auch immer, wenn ich Jesus nachfolge. Ganz ehrlich, die meisten von uns wissen es, die Realität lehrt uns, als Christ zu leben, bedeutet nicht unbedingt, dass wir besser dran sind, ja, oder dass es uns besser geht, ja. Man wird nicht unbedingt dadurch berühmt, reich oder schlau. Und jetzt kannst du die Folie einmal weitermachen. Ich finde es total schön in der Neues Leben Übersetzung. Da steht nämlich, wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Und das finde ich so schön. Jesus sagt, er verspricht uns wahres Leben. So, was ist das wahre Leben? Ich habe ein paar Punkte mitgebracht, wo ich heute uns Mut machen will. Was bedeutet eigentlich dieses wahre Leben? Als allererstes glaube ich ganz fest und ich hoffe du auch, das ewige Leben. Ja, das ewige Leben im Himmel. Ja, er ist für uns gestorben, für unsere Sünden, damit wir ewiges Leben haben. Aber nicht nur das, sondern wahres Leben heißt auch, steht in Johannes 14, Vers 27, Frieden. Jesus sagt, ich gebe euch einen Frieden, den die Welt nicht bieten kann. Und das verspricht ihr dir allemal. Ja? Und ich bin überzeugt davon, dass die meisten von euch genau davon berichten können. Ja, ich habe in meinem Glauben, in der Nachfolge Jesus, im Gebet diesen Frieden erlebt. Und das ist so kostbar und das will ich nie wieder verlieren. Aber auch mehr als das, ja. Jesus verspricht uns Wunder. Im Psalm 34, Vers 20 heißt es, der Gerechte muss zwar viel Böses erleiden, aber aus all dem rettet ihn der Herr. Und auch hier glaube ich, ja, wenn ich jetzt mal die Runde machen würde und frage, hey, erzähl doch mal, wo hat Gott dich gerettet? Wo ist er dir begegnet? Wo hast du was erlebt? Bestimmt würden viele von euch hier vorne stehen und sagen, hey, hier habe ich erlebt, da hat Gott für mich gesorgt, da hat er mich aus einer schwierigen Situation gerettet. Ich könnte viel aus meinem Leben erzählen, wo ich sage, wow, ja, es gibt diesen realen, genialen Gott und ich darf in meinem Leben wirklich echte Gebetserhörungen erleben und kann von Wundern erzählen. Oder auch, ja, was Jesus uns verspricht in Matthäus 6. Wir haben einen himmlischen Vater und er sorgt für uns. Und auch das ist das wahre Leben, das wir finden in Christus. Ja, wir sind nicht alleine. Du bist nicht allein. Du hast einen Papa und er sorgt sich um dich. Also ja, es stimmt, du und ich, wir sind als Christen nicht oft die besseren Menschen, ja, als manche Nicht-Christen, aber wir können uns eins sicher sein, wenn wir Jesus zum Chef machen, zum Chef unseres Lebens, ja, dann können wir sagen, Jesus, dein Wille geschehe, was immer du willst, soll passieren und er kümmert sich gut um uns. Und das, jetzt löse ich das auf, ja, diese Spannung, weil ich behaupte, ich behaupte, dieser Weg von Aristoteles ist eher irreführend. Diese Spannung zwischen Selbstaufgabe und Hingabe können wir so auflösen, indem wir sagen, die Hingabe, die wir erleben können, ist die Hingabe Gottes. Ja? Die Hingabe Gottes zu dir. Seine Hingabe zu dir. Er ist ein guter Vater, ein guter Chef, der bereit ist und gerne und willig dich segnet und der gerne dir Gutes gibt. Ja? Und auch im ganz Natürlichen, in ganz banalen Sachen. Ja? Ich möchte euch ein kleines Beispiel aus meinem Leben erzählen, wo ich das für mich so erlebt habe, ja? Wenn es ums Thema Nachfolge geht. Ich habe damals vor 17 Jahren oder so, habe ich für den Führerschein gespart. Es hat damals 1500 Euro gekostet. Ich war damals noch in der Schule, habe also in meinen Ferien habe ich gearbeitet, so Ferienjobmäßig und so. Und dann hatte ich 1200 Euro ungefähr. Und für meinen Führerschein und so weiter, ja. Und dann eines Tages, ich war so, ich weiß noch genau, mit meinem Mofa bin ich dann in die Garage gefahren, hab's da abgestellt, bin dann raus, wollte gerade nach Hause. Und da kam eine Frau auf mich zu, ja. Die hat gesagt, sie kommt aus Rumänien, hat gebrochen Deutsch gesprochen. Und sie hat gefragt, ja, sie braucht dringend Hilfe, ob sie mal mit mir reden kann. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Und dann haben wir uns auf eine Bank gesetzt. Und dann hat sie gesagt, ja, sie kommt aus Rumänien, sie hat drei Kinder, sie hat mir Fotos gezeigt und sie kann ihre Miete nicht bezahlen, sie wohnt da irgendwo. Und ob ich ihr Geld geben kann für ihre Miete, weil sie weiß nicht, wie sie die Miete bezahlen soll. Und dann haben wir so geredet und ich dachte nur so, also ob das stimmt, was sie mir da erzählt, kann ja jeder erzählen. Und in dem Moment habe ich so deutlich die Stimme des Heiligen Geistes gehört, wie er gesagt hat, gib ihr alles. Und ich so, nee, also innerlich, ja, ich war im Gespräch, ich so, was? Ja, aber ich habe das so gespürt, ja, diesen Moment, wo Gott mich herausfordert, bist du bereit, jetzt aufs Ganze zu gehen, ja? Und dann, okay, lange Geschichte, ja, ich mach's kurz, ich bin auf die Bank, ich habe mein ganzes Geld abgehoben und hab's ihr geschenkt und habe sie nie wieder gesehen, die Frau, so, ja. Und jetzt kann man sagen, wow, krass, ja, okay, verrückt, ganzes Geld ist weg. Ja, ich war bereit, an der Stelle Gott zu gehorchen, mich selbst aufzugeben. Und die Geschichte geht aber noch weiter. Ich habe dann Zivildienst gemacht und so und habe dann irgendwie geschafft, meinen Führerschein noch zu machen und zu finanzieren und habe noch einen Motorradführerschein gemacht. Und als ich dann den Motorradführerschein gemacht habe, hatte ich in der Fahrschule so ein richtig tolles Motorrad. Ach, ich sag's euch, ja, Suzuki Savage, wunderbar, ganz tolles Ding. Und ich war so verliebt in dieses Motorrad, ich habe gedacht, ach, so ein Motorrad, das wär's doch, gell? Aber ich hatte kein Geld. Ja, und war dann in der Ausbildung, habe in der Ausbildung aber auch kein Geld verdient. Und dann habe ich eines Tages gebetet, habe gesagt, Gott, du kennst mich doch und du bist doch mein guter Vater, vielleicht kannst du mir ja ein Motorrad schenken. Und dann habe ich gebetet und habe gesagt, Gott, ich wünsche mir ein Motorrad, habe ihm genau beschrieben, wie es aussehen soll und habe es aufgeschrieben und habe niemandem davon was erzählt, dass ich das gebetet habe. Und 3 Jahre später kam ein Mann zu mir und hat gesagt, du Jabin, ich muss dir was sagen. Gott hat zu mir geredet, er hat gesagt, schenk dem Jabin ein Motorrad. Das Motorrad steht heute in meiner Garage. So, und was ich damit beschreiben will ist, ja, genau dieses Konzept, ja, dieses Konzept der Hingabe Gottes zu mir, da geht es um ein Motorrad, ja, das ist jetzt, ja, es ist nicht so wichtig, aber schön, ja. Aber die Frage ist ja, also der Punkt ist, ich war bereit an der Stelle auch mal aufs Ganze zu gehen und durfte erleben, da gibt es einen Gott und dieser Gott ist so, liebt mich so sehr und ist bereit, sich mir hinzugeben und kümmert sich gut um mich, ja. So, und ich glaube, es gibt tatsächlich diese zwei verschiedenen Konzepte, wie du denken kannst. Und ich hoffe, ich konnte das heute Morgen gut darstellen. Ja? Also entweder das, mach mal eine Folie weiter, entweder dieses Konzept, wie Aristoteles es vorschlägt. Ja? So diese Pendelbewegung. Sei ja nicht extrem, versuch immer die Mitte zu gehen. Ja? So, versuch dich immer so zwischen den Polen zu bewegen. Ja? Nimm von allem immer das Beste. So, es gibt keine richtige Antwort, sei ein Fähnchen im Wind, ja, sei unbedeutend und ohne Profil für deine Nachbarn oder die Weltgeschichte. Und als Christ könnte das zum Beispiel so aussehen, mach mal eine Folie weiter. Genau, ja, also dieses so, immer nur schön die Mitte. Also, ja, spende schon Geld an den CVM Stuttgart, aber nur so viel, dass du dir deinen All-Inclusive-Urlaub noch leisten kannst, weil du willst doch nicht in der Ferienwohnung Urlaub machen. Oder arbeite in einem Beruf, wo du so viel wie möglich für dich rausholen kannst. Ja nicht im sozialen Bereich. Ja nicht in der Pflege. Und dann kannst du dich auch noch ein bisschen ehrenamtlich im CVM Stuttgart engagieren. Ja? Oder bekenne Jesus unter Leuten, die sich nicht darüber ärgern. Ja, weil nicht auf deine Arbeit, weil es Intoleranz macht man nicht so. Ja? Also das ist so das, was Aristoteles uns vorschlägt. Oder du sagst, okay, ich folge Jesus nach. Und Jesus, dem folge ich nach und der sagt manchmal ganz schön extreme Sachen, die können wir nicht immer so ganz einfach relativieren. Ja, dieses verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich. Es gibt eine Stelle, Jesus sagt, hasse deine Eltern. Okay, gib dein ganzes Geld den Armen, folge mir nach oder sei bereit, für den Glauben Kopf und Kragen zu riskieren. Eine Folie weiter. Genau, was wollte ich damit nochmal ausdrücken? Ich weiß es schon wieder gar nicht mehr. Mit der Sanduhr. Genau, mit der Zeit. Mit der Zeit, richtig. Ja, damit wollte ich die Zeit wollte ich damit verdeutlichen. Ja, die Sanduhr. Also dieses, Gott ist ja der dich ja gut kennt. Er ist ja dein Vater. Ja? Und er weiß, da wo du bereit bist, auch mal dich ihm hinzugeben, zum Beispiel deine Zeit ihm zur Verfügung zu stellen, da kann er auch dir an anderer Stelle wieder Zeit schenken, wo du sie brauchst. Ja? Beispiel von uns, ich habe euch vorhin das Video gezeigt von Praiseland. Ich finde es immer so stark, also ich habe das so oft erleben wir das, ja, dass unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter auf den Camps, kennt ihr bestimmt auch, ihr wart viele von euch bestimmt auch schon auf Freizeiten, CVM-Freizeiten im Sommer. Ja, und dann bist du wirklich bereit, alles zu geben. Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen für die Kinder, für die Jugendlichen. Du gibst alles, du gehst aufs Ganze und irgendwann bist du an dem Punkt, dass du merkst, ich kann einfach nicht mehr. Ich bin körperlich so am Ende. Und dann aber, du gehst in eine Gebetszeit, du machst Lobpreis und plötzlich spürst du, wie Gott dir neue Kraft gibt, ja? Und dir Erfrischung gibt. Und ich finde es so krass, ja? So diese Momente, du merkst an einer Stelle, hey, ich bin mal bereit, mal ein bisschen mehr zu geben für Jesus. Ich bin mal bereit, ein bisschen mehr, als es eigentlich gesund ist. Und an anderer Stelle merkst du, wie Gott dir dann wieder die Kraft gibt, die du brauchst, ja? Also wenn es um Nachfolge geht, dann gilt für uns, ich ordne mich einer höheren Autorität unter. Ich gebe damit auch ein Stück weit Kontrolle ab. Und wir alle mögen das nicht so gerne, Kontrolle loszulassen. Machen wir noch eine Folie weiter? Ja, Jesus. Jesus sagt, ich bin Chef und du nicht. Und das ist nochmal auf den Punkt gebracht. Ja, Nachfolge. Und jetzt, ganz am Ende, möchte ich trotzdem noch mal eine Sache sagen und die ist auch noch mal wichtig. Da bitte ich euch jetzt noch mal kurz aufmerksam zu sein. Ja, bin kurz vorm Ende. Und zwar, wenn wir das alles hören, ja, und auch das lesen und drüber nachdenken und beten und über das Thema Selbstaufgabe drüber nachdenken und wenn du jetzt merkst, oh ja, stimmt, boah, bin ich überhaupt bereit, diesen Preis zu zahlen, dann geht es uns manchmal auch so wie Petrus, oder? Petrus, der gesagt hat, Jesus, mit dir gehe ich aufs Ganze und dann verleugnet er Jesus dreimal. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du sowas schon mal oder vielleicht sogar schon oft erlebt hast, wo du dich schämst und wo du einfach nur sagst, oh Mann, ey, ich hab's voll verkackt. Und Jesus, der will mit mir eh nichts mehr anfangen. Ich gehe fischen. Weil fischen ist das, was ich kann. Und das war bei Petrus auch so. Petrus hat versagt. Er dachte, jetzt ist vorbei, Jesus hat mich abgeschrieben. Und dann ist Petrus fischen gegangen und Jesus, nachdem er auferstanden ist, ist ihm und den anderen Jüngern begegnet am See Genezareth. Ja? Und Petrus war der dann gesagt hat, oh, Jesus und so weiter, okay, ja, ich möchte mit dir nochmal frühstücken. Und Jesus, der hat ihn gar nicht, interessanterweise ja gar nicht kritisiert. Gell? Der hat ja gar nicht gesagt, aha, hast du mich verleugnet? Sondern Jesus hatte nur eine Frage. Hast du mich lieb, Petrus? Hast du mich lieb? Das ist alles, was Jesus wissen wollte. Weil wenn du es nicht schaffst, diesem Anspruch von Jesus zu genügen, so wie Petrus, dann ist das die einzige Sache, die Jesus wissen will. Bist du immer noch im Team? Mach mal eine Folie weiter. Bist du immer noch dabei? Das ist alles, was Jesus wissen will. Weil weißt du, seine Treue, Gottes Treue zu dir, die bleibt ungebrochen. Bleibt ungebrochen. Und Jesus will einfach nur wissen, bist du mir immer noch treu? Bist du immer noch dabei? Weil deine Treue zu Jesus ist ihm wichtiger, als dass du immer alles richtig machst. Amen. Ich bete. Ihr könnt schon mal ein bisschen ruhige Musik spielen. Herr Jesus, wow, das ist echt herausfordernd, was wir heute Morgen gehört haben. Ich bete, dass du uns hier auch nochmal, dass alles, was wir hier jetzt gerade gehört haben, sortierst durch deinen Heiligen Geist und wir verstehen, was du uns hier eigentlich sagen willst. Und ich glaube, dass du bei jedem von uns irgendwo auch einen wunden Punkt jetzt gerade angerührt hast, uns herausgefordert hast. Und Gott, genau da, wo wir uns jetzt irgendwie, wo wir merken, okay, das ist ungemütlich, da bete ich, dass du jetzt durch den Heiligen Geist ganz direkt sprichst zu jedem Einzelnen hier. Ich bete jetzt gerade, dass du wirkst, Herr. Wir brauchen jetzt wirklich dein Reden. Ich bete, komm, vertief das, was wir gehört haben. Vertief es in unseren Herzen und hilf uns zu verstehen, worum es dir geht, was dir wichtig ist. Wir wollen dir nachfolgen, Jesus. Wir merken, okay, wir müssen hier Entscheidungen treffen. Ich bete da, wenn jetzt jemand hier ist, Herr, der damit wirklich herausgefordert ist, dann hilf du dieser Person. Ja, und ich möchte dir einfach jetzt dir zusprechen, wenn du jetzt gerade da, wo du bist, einfach merkst, boah, das ist echt hart, was Jesus hier von mir verlangt, dann spricht dir Jesus zu, ich lass dich doch nicht allein. Ich bin doch bei dir. Ich bin doch da. Ich lass dich doch nicht fallen. Aber glaub mir, ich bin wirklich da. Hab keine Angst. Angst bedeutet, ich stelle mir die Zukunft vor ohne Gott. Aber Glaube bedeutet, Gott wird morgen da sein und auch übermorgen und nächste Woche in deinem Leben.